Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung hat eine positive Zwischenbilanz ihrer Wohnungspolitik gezogen und damit für heftigen Widerspruch gesorgt. Innen- und Bauminister Seehofer sprach von guten Ergebnissen der 2018 gestarteten Wohnraumoffensive. Das Ziel von 1,5 Millionen neuen Wohnungen könne bis Ende dieses Jahres erreicht werden. Die IG Bau warf Seehofer Rechentricks vor, weil er dabei Baugenehmigungen mitzähle. Die Grünen kritisierten ebenso wie Mieterbund und Immobilienbranche, es fehle weiterhin an Sozialwohnungen.
Trotz Corona-Pandemie, die Bauwirtschaft war im vergangenen Jahr Konjunkturmotor. So lobt sich der Bauminister heute selbst.
Wir haben alleine im letzten Jahr 300.000 Wohnungen fertiggestellt. Das ist der höchste Wert seit 20 Jahren.
Allerdings derzeit keine Entspannung. Immer noch werden zu wenige Wohnungen gebaut, die Mietpreise in Ballungszentren hoch.
Von daher ist das keine großartige Bilanz. Man hat es auch nur geschafft, pro Jahr um wenige Tausend die Neubauten zu steigern. Auch das ist keine besondere Leistung einer Wohnraumoffensive.
Dabei war die Hoffnung auf dem Wohngipfel vor 2,5 Jahren groß. Inzwischen Ernüchterung, denn die Zahl der Sozialwohnungen nimmt ab. Von 2006 auf 2019 schrumpfte sie von gut 2 Millionen auf rund die Hälfte. Ein Grund: viele Sozialwohnungen haben in dem Zeitraum diesen Status verloren. Er gilt nur für eine bestimmte Anzahl an Jahren. Derzeit fördert der Bund den sozialen Wohnungsbau mit 1 Milliarde Euro pro Jahr.
Da glaube ich, dass dauerhaft wir mit dieser 1 Milliarde, so ehrenwert das alles sein mag, nicht hinkommen werden.
Harsche Kritik an Seehofer von den Grünen.
Jeden Tag gehen 100 Sozialwohnungen verloren. Und da spricht er von einer Offensive, da spricht er von Erfolg. Das ist ein Schlag ins Gesicht all der Menschen, die verzweifelt eine bezahlbare Wohnung suchen.
Dabei ist der Bau von Sozialwohnungen Ländersache. Ein Vergleich zeigt, die Unterschiede sind groß. Im Jahr 2019 hat Bayern den Neubau von 5.965 Wohneinheiten gefördert. Nordrhein-Westfalen von 5.463. Baden-Württemberg aber nicht einmal von halb so vielen, nämlich 2083 Einheiten. Mehr Wohnungen in Ballungszentren, das ist das eine. Landflucht stoppen, das andere. Das Leben in ländlichen Regionen müsse attraktiver gestaltet werden, heißt es heute. Also Ortskerne sanieren, Arbeitsplätze schaffen und für alle im Homeoffice schnelles Internet ermöglichen.
Gute eine Woche vor der nächsten Corona-Konferenz von Bund und Ländern wird verstärkt über Wege aus dem Lockdown diskutiert. Kanzlerin Merkel plädiere für vorsichtiges und schrittweises Lockern, vor allem wegen der Virusmutanten, hieß es aus einer Sitzung der Unionsfraktion. Dabei komme Schnelltests eine wichtige Rolle zu. Dass diese nun doch nicht kostenlos und flächendeckend schon am 1. März zur Verfügung stehen, hat viel Kritik ausgelöst.
Anstehen für einen kostenlosen Schnelltest. In Schmalkalden in Thüringen können das alle, die es wollen. Bundesweit aber bleibt das immer noch eine Ausnahme. Dabei hatte Jens Spahn vor rund einer Woche angekündigt, vom 1. März an kostenlose Schnelltests breit verfügbar zu machen.
Und Sie können mir glauben, dass das auch in den Ländern keine lustige Situation ist. Es ist jetzt zum wiederholten Mal so, dass von Seiten des Bundesgesundheitsministers Dinge angekündigt wurden, die dann so oder zumindest so schnell nicht kommen.
Morgen will sich Spahn dazu im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen. Denn bei möglichen Lockerungen sollen Tests schließlich eine tragende Rolle spielen. In der Unionsfraktion warnte die Kanzlerin heute vor zu schnellen Schritten. Unterstützung aus Nordrhein-Westfalen.
Das Gebot der Stunde ist vorsichtig bleiben und gleichzeitig Debatten darüber führen, wie denn Perspektiven für Kultur, für Wirtschaft, für das Geschäftsleben, für Selbstständige eröffnet werden können.
Derweil hat unter anderem Bayern heute bereits weitere Öffnungen beschlossen. Von Montag an dürfen hier Baumärkte, wie auch in Sachsen-Anhalt, öffnen. Reine Blumenläden und Gartenmärkte sollen außerdem etwa in Brandenburg und Baden-Württemberg aufmachen, wegen der verderblichen Ware.
Deswegen macht es ja Hessen, Bayern und wir, ich nehme an, dass Rheinland-Pfalz dem folgen wird, sodass wir keinen Blumentourismus an den Grenzregionen bekommen.
Mitte kommender Woche wollen Bund und Länder unter Berücksichtigung der Virusmutationen über die Öffnung weiterer Bereiche diskutieren und einen Perspektivplan dazu beschließen.
Und hier die aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts. Binnen 24 Stunden wurden dort 3.883 Neuinfektionen erfasst, knapp 30 mehr als vergangenen Dienstag. Auch der Wert der sogenannten 7-Tage-Inzidenz hat sich kaum verändert.
Anlässlich der mehr als einer halben Million Corona-Toten in den USA hat gestern Abend rund um das Weiße Haus in Washington eine Gedenkfeier stattgefunden. US-Präsident Biden gedachte gemeinsam mit der First Lady und Vizepräsidentin Harris der Opfer. Den weltweiten Negativrekord seines Landes nannte er einen düsteren und herzzerreißenden Meilenstein. Landesweit sollen die Flaggen nun 5 Tage auf Halbmast wehen.
Die neue Werbeauftragte des Bundestages, Högel, hat ihren ersten Jahresbericht vorgelegt. Dabei prangerte sie Mängel in vielen Bereichen der Bundeswehr an. Die Truppe habe zu wenig Material, zu wenig Personal und leide unter zu viel Bürokratie. Das sei inakzeptabel, so Högel. Positiv hob sie die Hilfe von Soldatinnen und Soldaten in der Corona-Pandemie hervor.
Im Gleichschritt zum Gesundheitsamt. Der Einsatz der Bundeswehr in den Corona-Zentren wird von der Wehrbeauftragten hoch gelobt. Es ist fast die einzig positive Bewertung, die sich findet. Sorgen dagegen bereiten Eva Högel die Fälle von Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Ein besonderes Problem dabei das Kommando Spezialkräfte. Die Reform laufe gut, beunruhigend sei, dass Soldaten anscheinend straffrei scharfe Munition entwenden konnten.
Da ist eine ganze Menge zu tun. Da sind ganz schön viele Vorgänge und Vorfälle. Und deswegen braucht es auch wirklich eine lückenlose, konsequente Aufklärung. Es braucht Sanktionen und es braucht auch viel mehr Prävention.
Ansonsten beklagt sie, die Bundeswehr habe zu wenig Personal. Das Vorhandene sei zu alt, es gäbe zu wenig Frauen. Und dann die Materialprobleme. Der schwere Transporthubschrauber aus den 70er Jahren, für den die Bundeswehr schon seit 20 Jahren ein Nachfolgemodell beschaffen will. Man müsse mit dem alten Gerät in gefährliche Auslandseinsätze, klagt der Bundeswehrverband.
Wir haben einerseits einen enormen politischen Anspruch und dann die Lebenswirklichkeit in den Streitkräften mit Blick auf die Mängel, die wir haben. Diese Lücke ist zu groß und die muss schnellstens geschlossen werden.
Auch die Marine stoße mit Personal und Material an ihre Belastungsgrenzen. Die Opposition kritisiert die Verteidigungsministerin.
Sie redet jetzt über den Einsatz der Marine im Indopazifik und bekommt es selbst nicht fertig, so etwas Einfaches wie ein Sturmgewehr wirklich rechtssicher zu beschaffen. Die Ministerin ist beim Thema Reform des Beschaffungswesens, ehrlich gesagt, an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert.
Anders als ihre Vorgänger hat Annegret Kamp-Karrenbauer ein ansehnliches Budget zur Verfügung. Zu wenig Geld kann diesmal nicht der Grund für die Ausstattungsmängel sein. Es sind wohl die altbekannten strukturellen Probleme im Beschaffungswesen, an denen auch Pläne wie die eines zusätzlichen Einsatzes in Nordafrika oder im Indopazifik scheitern könnten.
Überschattet von einer schweren Vertrauenskrise hat heute die Frühjahrsvollversammlung der katholischen deutschen Bischofskonferenz begonnen. Wichtigste Themen der digitalen Beratungen sind die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals und die große Zahl von Kirchenaustritten. Gläubige und Laienorganisationen kritisieren vor allem das Verhalten des Kölner Kardinals Wölki. Er hält ein Gutachten zu Missbrauchsvorwürfen in seinem Bistum unter Verschluss.
Der Bischof als Kernproblem der katholischen Kirche. Ein Karnevalswagen spielt heute vor dem Kölner Dom auf die Missbrauchsvorwürfe und auf die Männerdominanz innerhalb der katholischen Kirche an. Die angesprochenen Bischöfe suchen auf ihrer Vollversammlung nach Lösungen für drängende Probleme. Beobachter sehen die katholische Kirche aktuell in einer ihrer größten Krisen. Die Zahl der Kirchenaustritte steigt seit Jahren deutlich an. Die aktuelle Zahl von 2019 liegt bei mehr als 270.000 Austritten.
Das hat natürlich auch mit skandalisierbarem Verhalten in der katholischen Kirche zu tun. Nicht zuletzt machen wir die Erfahrung, dass Menschen bis in die in das Innerste der Kirche hinein so erschüttert sind über die Veröffentlichungen hinsichtlich der Zahlen von Kindern und jungen Menschen, die in den vergangenen Jahrzehnten in der Kirche missbraucht worden sind.
Besonders in der Kritik steht der Kölner Kardinal Wölki. Er hatte 2018 eine umfassende Aufarbeitung von sexueller Gewalt in seinem Bistum angekündigt. Ein entsprechendes Gutachten hält Wölki jedoch unter Verschluss, mit Verweis auf, so wörtlich, methodische Mängel. Mitte März soll es ein neues Gutachten geben. Katholische Laienbündnisse kritisieren die Aufarbeitung der katholischen Kirche insgesamt als schleppend und unzureichend.
Es geht hier um Straftaten. Das muss transparenter werden. Wir haben das Gefühl, wir können das zwar noch nicht belegen, dass Ämter geschützt werden, aber nicht die Opfer.
Ein erstes Signal des Wandels. Die Bischöfe wählten heute zum ersten Mal eine Frau zur Generalsekretärin.
Das Vertrauen und das Zutrauen in die katholische Kirche werden weniger. Und es sind viele belastende Themen, die mit dieser Aufgabe verbunden sind.
Noch bis Donnerstag wollen die Bischöfe nach Lösungen suchen, um Vertrauen und Mitglieder zurückzugewinnen.
Facebook und die australische Regierung haben ihren Streit über die Bezahlung von journalistischen Inhalten beigelegt. Das Online-Netzwerk will nach eigenen Angaben wieder Nachrichten australischer Medien abbilden. Facebook hatte sie für seine Nutzerinnen und Nutzer tagelang blockiert, aus Protest gegen ein neues Mediengesetz. Ein Vertreter der australischen Regierung kommentierte die Einigung mit den Worten, der US-Konzern habe Australien wieder zum Freund gemacht.
Noch sind die Facebook-Seiten gesperrt. Von ABC Australia, 7 News Sydney oder 9 News. Keine Posts verfügbar, heißt es. Aber man wolle die Sperrung in den nächsten Tagen aufheben, schreibt Facebook in einem Statement heute. Es war ein tagelanges Kräftemessen zwischen dem US-Konzern und der australischen Regierung. Facebook hat sich wieder bereit erklärt, mit den Medienhäusern hierzulande zu verhandeln und Vereinbarungen zu treffen, für Inhalte zu zahlen. So sieht das geplante Mediengesetz in Australien es auch vor. Werden Nachrichtenartikel auf Plattformen wie Google und Facebook verbreitet, sollen die Ersteller, die Verlage, Fernseh- oder Radiosender dafür Geld bekommen. Gibt es keine Einigung, zum Beispiel über die Höhe der Zahlungen, soll eine staatliche Schiedsstelle entscheiden. Ein Vorbild für Europa oder auch für Deutschland? Verlage hierzulande würden den Prozess ganz genau beobachten, sagen Experten.
Die Tatsache, dass Google und Facebook zum ersten Mal im Prinzip sich bereit erklären zu sagen, wir tragen jetzt etwas bei aus unseren reichhaltigen Gewinnen mit primär Werbung im Internet, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Gar nicht so sehr die Konstruktion, sondern die Tatsache, dass Geld fließt an sich.
Google hat bereits mit einzelnen Medienhäusern Verträge abgeschlossen. Auch Facebook zieht nach. In ersten Vereinbarungen ist von jährlich rund 30 Millionen US-Dollar an einzelne Verlage die Rede.
Der Saarländische Rundfunk wird künftig von Martin Grasmück geführt. Der Rundfunkrat des SR wählte den 50-Jährigen zum neuen Intendanten. Grasmück ist derzeit stellvertretender Programmdirektor des Senders. Seine Amtszeit als Intendant beginnt am 1. Mai und dauert 6 Jahre. Grasmück folgt auf Thomas Kleis, der den Posten vorzeitig abgibt. Der Entführer von Jan-Philipp Remzma soll nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis an 3 Raubüberfällen beteiligt gewesen sein. Die niederländische Polizei hat heute einen Mann festgenommen, bei dem es sich nach WDR-Informationen offenbar um Thomas Drach handelt. Demnach soll der Verdächtige nach den Überfällen in Deutschland mit Autos geflüchtet sein, die zuvor im Nachbarland gestohlen worden waren. Die niederländische Justiz will morgen über seine Auslieferung entscheiden.
Spektakuläre Bilder vom Mars. Der NASA-Rover Perseverance filmte seine Landung auf dem roten Planeten am vergangenen Donnerstag und die unterschiedlich gefärbte Oberfläche des Kraters, in den er nun zu Forschungszwecken unterwegs ist. Und zum ersten Mal gibt es auch Töne vom Mars. Man höre, sagt die NASA, das Geräusch einer Windböe über der Planetenoberfläche.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 24. Februar.
Hochdruckeinfluss und Warmluft bestimmen weiterhin unser Wetter. Im Norden Deutschlands machen sich allerdings die Wolken eines Atlantiktiefs bemerkbar, die es dort heute Nacht bereits gibt. Sonst ist es meist sternenklar. In einigen Flussniederungen des Südens und der Mitte bildet sich Nebel, der bis morgen Mittag weitgehend verschwindet. Ansonsten erwartet uns ein sonniger Tag. Im Norden und Nordwesten ziehen ab und zu ein paar Wolken vorüber. Im Süden heute Nacht örtlich leichter Frost, im Ruhrgebiet wieder 2-stellige Plusgrade. In Nordfriesland morgen knapp unter 10, sonst vielerorts Werte um 20 Grad. Am Donnerstag nach Nebelauflösung verbreitet sonnig, im Nordwesten allerdings zunehmend wolkig und etwas Regen. Am Freitag überquert uns dann ein Regenband und es wird kühler, aber am Samstag wieder freundlicher. Im Norden und Osten sind einzelne Schauer möglich.
Karin Mioska hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Verspielt die katholische Kirche weiter Vertrauen? Fragen an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und ernüchternde Bilanz, warum es kaum bezahlbare Wohnungen gibt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.